Haus, es ist schön warm bei euch. Und ich komme aus Afrika. Und ich muss bekennen, dass ich sehr, sehr wenig Deutsch da rede. Und seit 4 Jahren spreche ich fast überhaupt kein Deutsch. Und die Elefanten in Afrika verstehen sowieso kein Deutsch. Also müsst ihr entschuldigen, dass mein Deutsch nicht sehr gut ist. Ich habe Deutsch gelernt zu Hause bis zum 12. Lebensjahr und danach fast kaum Deutsch gesprochen, außer wenn ich mal in Europa war. Also, wenn ich einen verkehrten Ausdruck gebrauche, ihr dürft ruhig lachen. Heute Abend wollen wir reden über Archäologie und die Glaubwürdigkeit der Bibel. Und als alter Atheist kann ich euch empfehlen, dass dieses Buch ein sonderliches Buch ist. Es ist das einzigste Buch, das nicht nur die Geschichte der Welt vorhersagt, sondern die Geschichte der Vergangenheit in Vollkommenheit darlegt, wie kein anderes Buch es je wagen dürfte zu machen. Und weiterhin ist es auch ein Heilsbuch. Als alter Atheist habe ich das nie geglaubt, aber als ich mich dann mehr und mehr befasste, vor allem mit Prophetie und Geschichte und dies und jenes und Wissenschaft und Glauben, habe ich dieses Buch kennengelernt als ein echt glaubwürdiges Buch. Und das möchte ich so gerne mit euch teilen. Die Bibel, wie wir eben gehört haben, verschwindet einfach nicht. Es ist auch das einzigste Buch in der ganzen Welt, was erklärt, wo wir herkommen und wo wir hingehen. Und warum die Welt in so einem Zustand ist. Kein anderes Buch, kein anderes Gottesbuch in der ganzen Welt, kein Religionsbuch erzählt das wie die Bibel. Und es ist die einzig glaubwürdige Geschichte. Es gibt einen Ursprung, es gibt eine Ursache, warum die Welt in dem Zustand ist, wo sie ist. Und das Gute ist, es gibt eine Lösung. Es gibt eine Lösung. Und kein anderes Heilsbuch auf dem ganzen Planeten, und ich habe sämtliche Religionen durchstudiert auf meinem wackeligen Weg, kein anderes Buch kommt nah an diesem Buch. Also ist die Bibel wahr oder ist es ein Märchen? Was sagt die Archäologie zu diesem Thema? Die Steine lügen nicht, heißt er. Und was ich gerne machen möchte, ich möchte euch in die Vergangenheit hineinnehmen. Und hier hat Time Magazine hat schon einen Artikel damals gehabt, wo es hieß, Is the Bible Fact or Fiction? Ist die Bibel Wahrheit oder ist sie erfunden? Hat jemand hier ein Gedankenexperiment ausgelöst? Archäologen streiten sich noch immer über biblische Fakten. Sie suchen und es gibt Archäologen, die glauben, dass die Bibel nicht unterstützt wird durch die Archäologie. Es gibt viele Archäologen, die vollkommen begeistert sind, weil sie glauben, sie wird wohl unterstützt. Wir müssen diese archäologischen Funde ein bisschen näher betrachten, denn sie haben ganz wichtige Aussagen für uns. Wenn die Bibel in der Vergangenheit die Wahrheit sprach, was ist die Möglichkeit, dass die Zukunft auch in der Bibel besprochen wird? Und wenn wir vertrauen können, was über die Vergangenheit geschrieben ist, dann können wir vielleicht mehr Vertrauen haben über das, was über die Zukunft geschrieben wird. Die Bibel ist eigentlich ein ganz seltsames Buch. Und hier sehen wir ein paar ganz alte Bibeln. Die Bibel ist das Buch, was am meisten verkauft ist in der ganzen Welt. Tragisch ist es, dass es oft am wenigsten gelesen wird. Es steht bei vielen Menschen auf dem Regal herum und soll Staub sammeln. Aber in diesen Zeilen stehen da Worte und stehen da Gedanken, die eigentlich studiert werden sollten. Wir wollen heute Abend ein bisschen tiefer gehen in die Bibel, denn die Bibel macht einige Behauptungen, die kein anderes Buch der Welt macht. Kein anderes Buch, auch kein anderes religiöses Buch, keine Schriften der Welt machen Aussagen so wie dieses Buch, diese Bibel.
Diese Bibel behauptet, Nummer eins, dass sie geschichtlich Tatsachen bringt. Also wird behauptet in der Bibel selber, dass die geschichtlichen Tatsachen, die da aufgezeichnet sind, historisch Wahrheiten sind. Zweitens, die Bibel behauptet, dass sie prophetisch ist. Es werden Dinge vorhergesagt. Und drittens, die Bibel behauptet, dass sie ein Heilsbuch ist, Heilsinformation enthält. Drei riesengroße Aussagen. Kein anderes Buch in der ganzen Welt hat diese drei Eigenschaften. Und kein anderes Buch ist so angegriffen wegen jeder dieser Aussagen wie dieses Buch. Man hat dieses Buch verboten. Man hat Menschen, die das Buch lasen, das Leben genommen. Man hat sie verhaftet. Man hat sie gefoltert. Man hat sie zu Tode verurteilt. Man hat das Buch verbrannt. Man hat die Druckereien, die die ersten Bibeln rausgeben sollten, für das allgemeine Volk vernichtet. Und immer wieder steht das Buch auf. Man konnte das Buch einfach nicht loswerden. Eine bessere Strategie als Gewalt und Macht und Kraft schien dann zu sein, das Buch zu verhöhnen, lächerlich zu machen, die Seiten zu lesen und darüber zu lachen. Zu sagen, dieser ganze Zinnober hier über die Schöpfung, so ein Quatsch, kein Mensch kann das glauben. Und dann von wegen historischer Aussagen, Könige, die es gab damals und all diese genauen Aufzeichnungen, so und so bekam so und so und so und so, so und so und der lebte so lang und der so lang und der so lang, das ist doch alles Zinnober, ist doch alles Quatsch. Und dann von wegen eine Sintflut und von wegen ein ganzes Volk, das durch das Rote Meer läuft und die Wellen stehen zurück und eine ganze Armee wird vernichtet und also ein Quatsch in der Bibel. Und das hat wunderbar funktioniert. Heute hat jeder eine Bibel im Haus und keiner glaubt, was drinsteht. Ist das nicht toll? Eigentlich besser funktioniert, als sie zu verbrennen und Menschen zu verhaften und vor Gericht zu bringen, wenn man es liest. Voltaire hat gesagt, während der Französischen Revolution, wo die ganze Religion einfach in den Mülleimer geschmissen wurde, hat gesagt, ich kann es nicht mehr hören, dass 12 Männer die christliche Religion gegründet haben. Ich werde beweisen, dass ein Mensch genügt, um sie, diese Religion, zum Sturz zu bringen. Hammers in the Fire, Seite 15. Naja, da wo Voltaire so laut und so mächtig diese Worte gesprochen hat, da werden heute in dem gleichen Raum Bibeln verkauft. Das ist eigentlich schon unwahrscheinlich. 2. Petrus 1, Vers 19 sagt, und wir haben desto fester das prophetische Wort. Und ihr tut wohl, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheinet in einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in eurem Herzen. Also wird hier behauptet, dass die Bibel ein prophetisches Wort ist und dass wir es gut tun, wenn wir dieses prophetische Wort achten. Wie soll man etwas achten, wenn man es nicht versteht? Ist das nicht unmöglich? Also hat Gott Prophetien, wenn Gott hinter der Bibel steht, in die Bibel hineingeschrieben, damit wir uns, Gedanken machen darüber und kein Mensch versteht, was da los ist, dann hat es doch sowieso keinen Zweck für mich. Also Prophetien müssen da sein, um verstanden zu werden. Sonst gehören sie nicht da rein. Denn da steht, ihr tut wohl, wenn ihr euch daran hält. Jesaja 42, Vers 9 sagt, siehe, was ich zuvor habe verkündigt, ist gekommen, so verkündige ich auch Neues. Ehe denn es aufgeht, lasse ich es euch hören. Naja, wir haben heute viele Wahrsager, die sagen vieles, was passieren wird. Und vieles von dem wird auch wahr. Ich könnte auch raten, wer und was morgen vielleicht so passiert, wenn ich die Tendenzen kenne. Und hier, was ist da was Neues ist? Aber diese Bibel macht eine andere Aussage. Sie sagt, dass alles, was vorhergesagt wird, wird so kommen. Außer wenn es eine bedingte Voraussagung ist. Wenn ihr euch nicht bekehrt, dann wird das und das und das passieren. Wenn ihr euch bekehrt, dann wird Gott es nicht passieren lassen. So wie in Nineveh zum Beispiel. Aber was die Bibel sagt, das passiert. Ein Wahrsager, naja, manchmal passiert es, manchmal passiert es eben nicht. Die Bibel macht aber diese besondere Ausgabe. Ich sage es vorher, sodass, wenn es passiert, ihr es glaubt. Gedenke des Vorigen von alters her, denn ich bin Gott und keiner mehr, ein Gott desgleichen nirgend ist. Also sagt die Bibel, schau zurück in die Vergangenheit. Wieso denn? Damit man Zuversicht bekommt für was? Für die Zukunft. Also wenn das, was in der Vergangenheit da steht, wahr ist, dann kann ich mit Vertrauen das, was über die Zukunft berichtet wird, lesen. Der ich verkündige zuvor, was hier nachkommen soll, und verlängst, ehe denn es geschieht, und sage, mein Anschlag besteht und ich tue alles, was mir gefällt. Entweder äußerste Arroganz oder Wahrheit. Eins von beiden. Entweder Arroganz oder Wahrheit. Vor ein paar Jahren habe ich mal eine Vortragreihe in Deutschland gegeben und eine Person ist aufgestanden und hat gefragt, wie steht's denn mit diesem Text? Ich bin der Weg der Wahrheit und das Leben, wer zu mir kommt und. Ist das nicht Arroganz? Was von anderen Wegen? Und dann habe ich behauptet, ja, man könnte es meinen, dass es Arroganz ist, außer wenn es wahr ist. Wenn ich sage, ich bin der Vater meiner Tochter, kann jemand sagen, puh, das ist ja Arroganz. In dieser Welt ist das ja möglich heutzutage. Oder es ist einfach eine Tatsache. So, wir müssen unterscheiden, was ist Arroganz und was ist Tatsache. Wenn Gott Gott ist, dann ist er Gott. Wenn Gott vorhersagt und er weiß es und er behauptet es und es wird bestätigt, dann ist es eben so. Suchet in der Schrift, denn ihr meinet, ihr habet das ewige Leben da drin und sie ist, die von mir zeuget, Johannes 5,39 sagt Jesus. Mit anderen Worten, er sagt, sucht in der Schrift und ihr werdet einen goldenen Faden finden in der Schrift, der immer wieder zum selben Platz zurückkehrt. Die Bibel ist nicht irgendwie ein Buch, das ein Durcheinander darstellt. Das ist ja gerade das Wunder an diesem Buch, dass so viele Menschen über so einen langen Zeitgang mit so verschiedenen Eigenschaften und Charakteren dieses Buch geschrieben haben. Von einfachen Leuten, die Fischermänner waren, zu gelehrten, religiösen Menschen und Schriftgelehrten, so wie Paulus, wie Mediziner, wie Lukas und. Einer nach dem anderen, total verschieden, über lange Zeit hinweg und trotzdem totalen Übereinklang. Das ist ein Wunder. Wenn einer sich hinsetzt und ein ganzes Buch schreibt, dann kann man Einklang erwarten. Aber mit so etwas ist es schon ein Wunder. Er sprach aber zu ihnen, das sind die Reden, die ich zu euch sagte, da ich noch bei euch war. Denn es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben ist. Im Gesetz Mose, also haben wir die ersten 5 Bücher der Bibel, den Pentateuch, die ersten 5, in den Propheten, das sind die prophetischen Bücher, Jesaja und Ezekiel und Hosea und wie sie alle heißen, den Psalmen, das war die Bibel zur damaligen Zeit. Jetzt haben wir noch das Neue Testament, eine Erklärung des Alten. Denn hier steht eigentlich geschrieben, dass das Alte Testament schon alles sagt über Jesus Christus, nicht nur das Neue. Heute haben wir eine Tendenz, Menschen wollen eine Schere nehmen, wollen die Bibel da durchschneiden und sie leichter machen und nur ein dünnes Buch in die Tasche stecken. Aber das dünne Buch ist eigentlich ja eine Erklärung des dicken Buches. Wie wahr ist die Bibel? Wie wahr sind die Aussagen? Wir haben jetzt schon eine ganze Reihe Vorträge gehabt in diesem Saal. Wir haben geredet über die Schöpfung. Ganz klippklare Aussagen im ersten Buch Mose. Und wir haben gesehen, was die Wissenschaft sagt. Und wir haben es verglichen mit dem, was da steht. Und man kann ja selber urteilen. Da ist kein Zwang. Keiner hat gesagt, glaubt das eher als das. Hier sind die Unterschiede. Wählt ihr, wie ihr es haben wollt. Welches wolltet ihr glauben? Lieber das oder das? Was ist logischer? Heute Abend führe ich euch in die Geschichte hinein, in die unglaubwürdigen Geschichten der Bibel, um zu bestätigen, ob die Bibel historisch korrekt ist. Zweitens werden wir in der Vergangenheit suchen, ob die Bibel prophetisch korrekt ist. Und drittens werden wir suchen, ob wir in der Vergangenheit irgendetwas über einen Heilsplan finden können. Ob diese drei großen Säulen wirklich bestehen oder nicht. Die erste Reise geht nach Ägypten, denn hier ist vieles passiert nach Bibel. Und hier ist die große Stufenpyramide von Saqqara. Sie ist ein Sonnengott-Anbetungssystem. Wir finden es auch bei den Azteken in Südamerika, solche Gebäude. Sie haben einen bestimmten religiösen Einschlag. Und diese Pyramide wurde gebaut durch Pharao Sose von der dritten Dynastie, um circa so 257 vor Christus. Heute Abend müssen Sie, ich bin schon wieder beim Du, das hängt mit meinem schlechten Deutsch zusammen, denn ich komme ja aus Afrika, müssen Sie denken, umgekehrt. Wir sind vor Christus, also die Zeit muss umgekehrt denken. Wenn es näher zu uns kommt, wird die Zeit kleiner, nicht größer. Also diese Dynastie, da haben wir eine bestimmte Zeit, das ist die dritte Dynastie, 2750. Es ist merkwürdig, wie in den alten historischen Aussagen über Ägypten die Zeit so viel länger war. Es wurde immer geredet von 5000, 6000 und was weiß ich alles vor Christi. Je mehr der Spaten die Erde aufgemacht hat, je kürzer, je kürzer, je kürzer wurde diese Zeit. Denn es hat sich herausgestellt, dass alle die Pharaos, wo man glaubte, dass sie nacheinander regierten, dass viele von ihnen gleichzeitig regierten. Vater, Sohn, einer hier diese Provinz, einer da in dieser Provinz. In Babylon, Nebukadnezar war der Sohn von Nabopolassar, die haben auch gleichzeitig eigentlich regiert, aber der eine hat es überhändigt an den anderen. Und so waren viele von diesen Königen gleichzeitig und so wird die Zeit eigentlich immer mehr und mehr und mehr beschränkt auf was die Bibel eigentlich sagt. Die Bibel hat eine ganz merkwürdige Geschichte von einem jungen Mann, der hieß Josef und das soll ein ganz einfacher kleiner Junge gewesen sein, seine Brüder haben ihn verkauft und dann sagt die Bibel, Gott hat dafür gesorgt, dass diese Person an zweiter Stelle in der Regierung kam. Eine ganz kleine mythologische Geschichte, die zum Aufbau von Gottes Volk diente, aber überhaupt nicht irgendwie auf Wahrheit gegründet war. Das ist so der erste Mythos, den die Kritiker so gerne auseinanderzerren und sagen, dass es nicht biblisch ist. Also in dem Buch 1. Mose steht geschrieben in Kapitel 39, Vers 3, und sein Herr, als er dann verkauft wurde als Sklave, sah, dass der Herr mit ihm war, dass also Gott mit ihm war, denn alles, was er tat, dazu gab der Herr Glück durch ihn. Und so wurde er mehr und mehr prominent. Ihr kennt die Geschichte, endgültig wurde er beschuldigt, dass er eigentlich was Falsches tun wollte mit der Frau seines Herrn und er wurde ins Gefängnis geschmissen und da hatte er die Gelegenheit, um Träume auszulegen und zwei Gefangene waren da, der eine wurde getötet, der andere lebte und so hörte Pharao nachher auch von diesem einfachen Josef und als Pharao, so geht die Geschichte, dann diesen Traum hatte von dicken Kühen und dürren Kühen und so weiter, dann ließ er diesen Mann kommen, als er hörte, dass er Träume auslegen könnte. Es wird behauptet, dass einer, der von semitischem Ursprung war, überhaupt nie eine prominente Figur in Ägypten hätte werden können. Aber geschichtlich wissen wir, dass die semitischen Hyksos regierten von 1718 bis 1545. Wir zählen rückwärts, denn es ist vor Christus. Und so ist es möglich, dass ein semitischer Junge wohl Prominenz hätte erreichen können. Naja, die Geschichte erzählt, wie Josef dann den Traum auslegt und sagt, es kommen 7 reiche Jahre und 7 dürre Jahre und man soll in den 7 reichen Jahren Scheunen bauen und alles aufbewahren für diese dürre Zeit. Und Pharao hat sich das angehört und hat gesagt, gut, du kannst den Traum auslegen, du sollst dafür sorgen, dass es so geschieht, wie du sagst, es geschehen soll, und er wird an zweiter Stelle angestellt. 1. Mose 41, 28 und weiter sagt es, das ist das Wort, das ich zu dem Pharao geredet habe, was Gott tun will, hat er dem Pharao sehen lassen. Siehe, 7 Jahre kommen großer Überfluss wird sein, im ganzen Lande Ägypten, und nach ihnen werden 7 Jahre der Hungersnot entstehen und aller Überfluss wird im Lande Ägypten vergessen sein. Und die Hungersnot wird das Land verzehren. An dem ersten Katarakt des Nils, da wo der Nil eine Beugung macht, in dem Gestein haben die Archäologen Hieroglyphen entdeckt. Und auf diesen Hieroglyphen steht geschrieben das Folgende. Ich sammelte Getreide, ich habe während der Säezeit aufgepasst und als die Hungersnot für mehrere Jahre ausbrach, verteilte ich Getreide. Komisches Zitat, da an dem Nil. Es geht weiter, es schreibt, der Nil überflutete für 7 Jahre nicht. Das ist jetzt Hieroglyphen, nicht Bibel. Felder wurden unfruchtbar, die Vorratshäuser wurden leer. Archäologie und die Bibel, Seite 305. Hier ist ein Grab eines ägyptischen hoher Persönlichkeit. Und hier sind interessante Dinge zu sehen. An der einen Seite gibt es Kühe, 7, und dann hier eine, wenn man gut hinschaut, wo die Rippen rausstecken. Eine dürre Kuh. Und an der anderen Seite, es ist schwer zu sehen, aber da ist eine ganz mollige, dicke Kuh. Also wir haben Hieroglyphen, die sagen, 7 Jahre hat der Nil nicht überflutet. Zweitens, dass Getreidehäuser gebaut wurden, dass sie leer wurden in dieser Zeit. Und hier sind dicke und dünne Kühe, 7. Die Geschichte lesen wir nirgends, außer in der Bibel. Es gibt nirgendwo und es gab nirgendwo anders ein Zitat, das das hervorbrachte. Zwar nur in der Bibel zu lesen. Eine noch merkwürdige Geschichte ist natürlich die Geschichte des Exodus. Das ist eine Geschichte, die ist so toll. Und man müsste doch wirklich glauben, dass wenn ein ganzes Volk einem anderen Volk entzogen wird, nicht nur das, aber wenn das restliche Volk ihnen hinterhergeht, um sie zu vernichten, dass sie durch das Meer gehen würden, dass die Wasser zurückstehen würden, dass das Wasser drüber hinwegschwimmen würde und eine ganze Armee vernichtet wird, plus Pharao und alles. Das müsste doch irgendwo in der Geschichte aufgezeichnet stehen, ja oder nein? Jetzt müssen Sie wissen, dass die Ägypter waren wie die Russen waren vor nicht so langer Zeit. Sie wissen, wenn die Russen ein Raumschiff in die Atmosphäre da oben in den Raum hineinsetzten und etwas ging schief und das Ding explodierte, dann stand in der Zeitung am nächsten Tag, wir haben einen Bombentest gut überstanden im Raum. Naja, und so haben sie die Wahrheit zugedeckt. Jetzt, die Ägypter waren auch so. Man muss den Gedankengang dieser Menschen verstehen. Pharao war eine Wiedergeburt des Sonnengottes. Pharao war Gott. Pharao konnte nicht besiegt werden. Pharao war tadellos. Und so eine Riesenblamage kann man sich nicht erlauben, wenn man so einen Glauben hat. Und so werden diese Tatsachen versteckt. Aber wenn man so ein bisschen Sherlock Holmes spielt, kann man vielleicht ein paar interessante Dinge entdecken. Bei diesen großen Pyramiden und bei diesen Sphinxen gibt es Tatsachen, die wirklich interessant sind. Wenn ich das Land Ägypten zu einer Wüste mache und wenn das Land seiner Fülle beraubt wird, indem ich alle seine Bewohner schlage, so werden sie wissen, dass ich Jahwe Jehova bin. Ezekiel 32, Vers 15. Also Gott sagt, er wird eingreifen in dieses Land. Heute die Archäologie bestätigt, dass die Geschichte mit dem goldenen Kalb wirklich auf Tatsachen beruht. Wir wissen, dass der Apis-Bulle angebetet wurde, dass goldene Kälber gemacht wurden. Die Sonnenscheibe hier zwischen den Hörnern ist ein Bild der Wiedergeburt des Sonnengottes in den Hörnern des Bullens. Der Bulle ist Nummer 1. Das Hebräische für Bulle heißt 1 und 1 ist der Sonnengott. Und so haben wir diesen Kultus auch in der Welt heute noch in vielen Glaubensrichtungen des Apis-Bullen. Diese Geschichten bestätigen das, was die Bibel sagt über die Religion der damaligen Zeit, wohl wahr war. Dann haben wir auch andere interessante Einsichten über die Religion, hier zum Beispiel die Doppelschlange, dann auch die Sonnenscheibe da oben und die Flügel dieser Schlangen, eine Schlange mit Flügeln. Die Bibel redet auch von einer Schlange mit Flügeln. Das Buch Jesaja sagt, dass der Herr mit der geflügelten Schlange eine Auseinandersetzung hat. Wir haben zwei große Religionen, die sich hier treffen. Dann hier in diesem Raum in Ägypten haben wir hier so einen interessanten Kasten. Und oben drüber eine Schlange, da ist der Kopf, das ist eine Kobra, also hier ist aufgeblasen. Da ist der Rest der Schlange und die Schlange hat zwei Flügel, also zwei Schlangen mit Flügeln. Und oben drüber eine rote Scheibe, das ist die Sonnenscheibe und dann oben drüber dieses geflügelte Wesen. Das sind alles Symbole des Sonnengottes. Aber interessant, wie sie aufgestellt sind mit den Flügeln so, denn in der Bibel gibt es auch so etwas, nämlich die Bundeslade. Da waren auch zwei Cherubinen, die Flügel so hatten, aber hier sind es Schlangen. Es ist also fast, als ob eine Religion hier nur im Gegensatz zu einer anderen Religion gestellt wird. Die Religion der Ägypter war ein Sonnenkultus, er war sehr sexual bedingt. Es gab eine Muttergöttin, hier ist sie, die Göttin hieß Isis. Und oft wird sie mit Flügeln dargestellt, so wie ein Adler, ein Bild des Phönixes, der starb und der wieder auferstanden war. Die Legende ging, dass Isis verheiratet war mit ihrem Mann, Sohn Osiris. Und Osiris wurde nachher zerlegt, er wurde getötet und zerlegt in Teile. Und dann hat sie versucht, ihn wieder zusammenzubauen, aber ein ganz wichtiger Teil dieses männlichen Wesens fehlte, als sie ihn zusammengebastelt hatte. Naja, jedenfalls, er ist dann zur Sonne aufgestiegen und ist wiedergeboren als der Sohn Horus, der dann auf ihrem Schoß war. Und so, diese Religion war eine Religion, wo da auch ein Erlöser war, nämlich Horus, der Erlöser, der das, was vorher schief ging, wieder in Ordnung bringt. Aber es war ein sexueller Sonnenkultus mit einer Göttin und einer männlichen Gottheit. Isis war sehr wichtig in dieser Religion. Man sieht oft Bilder von ihr in Ägypten mit der Schlange an beiden Seiten, also ein Schutz der Schlange. Die Götter wurden auch als Tiere bezeichnet, ein Käfer oder so ein Schakal, ein Hund, das war das Zeichen Osiris, oder hier ein Vogel, oft mit Flügeln. Hier ist ein typischer Isis-Tempel. Die waren ganz großartige Tempel. Also diese Gottheiten hatten das ganze Volk im Bann. Hier haben wir wieder solche Bilder von diesen Gottheiten. Hier haben wir den Adler an den Füßen, aber mit Käfer als Körper. Und dann natürlich auch die Flügel, die oft so in einem Halbmond waren. Der Halbmond war ein Zeichen der weiblichen Gottheit. Hier haben wir wieder den Halbmond, das Auge Osiris und dann die Scheibe, die Sonnenscheibe, die Geburt der Sonne in dem Halbmond. Auch oft rot, wie hier der rote Sonnenpunkt sozusagen. Wir sehen auch, dass die Sonne als Kultus in Ägypten hier als Sonnenscheibe hinter den Köpfen dargestellt wird, sowie ein Heiligenschein. Und hier ist der große Gott Osiris als Hund dargestellt mit der Waage des Gerichts. Wer wird in den Himmel kommen? Nur die, die gute Werke haben, kommen in den Himmel. Nach dieser Religion werden die guten Werke gewogen. Und dann wird eine Feder auf die andere Seite gelegt. Und wenn das Gewicht der guten Werke mehr ist, dann kommt man in den Himmel. So ungefähr ging es. Naja, das so ein bisschen Hintergrund über die Religion. Und hier die großen Pyramiden natürlich, die alle weltbekannt sind. Und wie weiß man, was da überhaupt passiert ist? Das war natürlich die interessante Geschichte von dem Rosetta-Stein. Wir wissen, dass Napoleon mit seiner Armee da gegenwärtig war und große archäologische Ausgrabungen begonnen haben. Eigentlich, wenn man sich überlegt, diese ganze Wissenschaft der Archäologie ist erst 100 Jahre alt. Alles passierte gerade so mit dem Wende des letzten Jahrhunderts. Also am Ende der 18. Jahrhunderte, 1900, in diesen letzten 100 Jahren sind alle diese Dinge entdeckt. Der Rosetta-Stein 1799 erst entdeckt. Und er war natürlich ganz besonders, denn da waren drei Geschriften da drauf, die Geschichte kennen die Geschichte. Es war Demotisch Ägypten und dann Griechisch und dann die Hieroglyphen. Und Champollion hat 20 Jahre gebraucht, um die Hieroglyphen anhand von diesen Geschichten zu entziffern. So wissen wir eigentlich erst seit 100 Jahren, was die Archäologie so bringt diesbezüglich. Also diese kleinen Schriften, die man da sah, entschlüsseln und machen es jetzt möglich, dass wir lesen können, was in den da wo sie begraben sind. Naja, hier wiederum so ein paar interessante Dinge, die Sonnenscheibe immer sehr wichtig, der Halbmond und. Und natürlich die Stella. Das war das Symbol des Sonnengottes. Eigentlich ist es ein Bild von dem verlorenen Teil Osirises, das wieder gebaut wurde. Es hat also einen geschlechtlichen Unterton. Die Pharaos, weil sie Götter waren, waren unbesiegbar. Und wenn wir so schauen, wie die Hieroglyphen und die Bilder das da aufzeichnen, ist Pharao immer 10-mal größer als irgendjemand anders. Er ist mächtig, er ist unbesiegbar. Und dieses Niveau müssen wir verstehen, um zu verstehen, warum alles so versteckt ist. Pharao auf seiner goldenen Kutsche mit dem Pferd voran, als Sieger mit Pfeil und Bogen, wenn er schießt, das geht nie daneben. Sie hatten gute Streitwagen und die Bilder zeigen uns, dass Pharao mächtig und großartig war. Hier zum Beispiel ist Ramses und wir sehen hier in den verschiedenen Bildern seine Frauen und die Frauen sind nie größer als ein Stückchen von seinem Bein. Also die Frauen waren eigentlich gar nichts. Ganz unwichtige Wesen. Das war vielleicht seine Lieblingsfrau hier und das war vielleicht seine richtige Frau. Ich weiß nicht, die ist nur hier unten zwischen den Zehen. Sie haben vielleicht gemeint, da gehören sie hin. Eins hier ist schon zerschlagen. Viele glauben, dass Ramses der Pharao des Exodus ist, des Auszugs. Aber wir werden sehen, dass das höchst unwahrscheinlich ist, denn die biblische Chronologie stimmt überhaupt nicht überein mit Ramses. Also kommen wir, tauchen uns in diesen Auszug hinein, die ganze Geschichte des Auszugs. Secrets of the Lost Tomb. Wir gehen in eine Dynastie hinein, die ganz, ganz interessante Tatsachen hat. Ihr kennt die biblische Geschichte, da war der Nil, das war auch ein Gott. Die Frösche, die da drin waren, waren auch Götter. Die Fische, die da drin waren, wurden geehrt als Dagon, der Fischgott. Alles war Götter. Und zu dieser Zeit lebte ein Pharao. Wir werden gleich sehen, wer er war. Und dieser Pharao hat ein Dekret rausgegeben, dass die Juden, ihre Söhne, alle ihre neugeborenen Söhne mussten getötet werden. Sie durften nicht leben, die kleinen Mädchen durften leben, aber die Jungs mussten alle getötet werden. Und dann kommt die ganze Geschichte von Mose. Und die Geschichte von Mose ist sehr, sehr interessant. Mose ist ein ägyptischer Name. Wir werden sehen, dass die Pharaos hießen auch Mose. Tutmose zum Beispiel. Hapi Mose war wahrscheinlich sein Name, nach dem Nilgott genannt. Und er wurde geboren 1530 vor Christus. 40 Jahre danach, sagt die Bibel, ist er geflohen, also das wäre dann 1490 vor Christus. Wie alt war er, sagt die Bibel, als der Auszug stattfand? 80, also können wir es ja rechnen. Der Auszug nach der biblischen Auslege, nach dem Buch Könige, war am 17. März 1450. Ganz wichtig, jetzt der Bruder von Mose war Aaron und der wurde geboren 1533, war also 3 Jahre älter als Mose. Wir zählen ja rückwärts, ne? Nicht vergessen. Also 1533 wurde Aaron geboren. 1530 wurde Mose geboren und zu seiner Zeit war der Dekret da, dass die Jungs alle sterben mussten. Der Auszug genau aufgezeichnet in der Bibel, die Tage genau aufgenannt, kann man ausrechnen, 17. März 1450. Jetzt müssen wir uns fragen, ist da ein Pharao, der 17. März 1450 starb? Die Antwort ist ja, es gibt einen. Er heißt Tutmose der Dritte. Und Tutmose der Dritte war der Napoleon Ägyptens, der mächtigste Pharao aller Zeit. Er starb am 17. März 1450 und das ganz unabhängig von der Bibel, nach den Hieroglyphen, eine Biografie seines Schriftstellers, der hieß Amenab. Also wir haben ein Datum, wir haben eine biblische Chronologie, wir haben einen Pharao, der starb auf genau zur richtigen Zeit. Und das war nicht Ramses, das war Tutmose der Dritte, der mächtigste, der allermächtigste der Pharaos, die große Persönlichkeit. Und das geschah alles zur 18. Dynastie, eine hochinteressante Dynastie. Der erste Pharao dieser Dynastie hieß Amose und das hieß, der Mond ist geboren. Wir sehen das Datum 1570, 1553, also er passt noch nicht in die Geschichte hinein. Und dann kam der Pharao Amenhotep I. Und Amenhotep I regierte 1553 bis 1532. Also das war der Pharao, der lebte, als Aaron geboren wurde. Denn Aaron wurde geboren 1533, also gerade vor dem dieser Pharao starb. Der nächste Pharao ist natürlich der Sohn hier, Amenhotep, Amun hat Freude an mir, Amun ist zufrieden. Die Namen waren immer mit der Gottheit verbunden. Also das war der Pharao, nach dem wir uns richten könnten, der musste gelebt haben, als Aaron geboren wurde. Tutmose der Erste. Das Datum 1532 bis 1508. Jetzt wann wurde Mose geboren? Könnt ihr euch entsinnen? 1500? 30. Also das war der Pharao, der lebte, als dieses Dekret rausging. Er hatte eine Tochter, eine ganz große Persönlichkeit danach, und sie hieß Hatschepsut. Wir werden gleich mehr hören über Hatschepsut. Interessante Geschichte. Erstmal den Hintergrund so aufbauen, damit wir sehen, was da los war. Thutmose der Zweite, das war der Sohn von Thutmose der Erste. Als er starb hier, 1508, dann hätte, wenn es so ist, dass das der Pharao ist, der zur Zeit Mose lebte und der das Dekret machte, dann ist es doch möglich, dass seine Tochter Hatschepsut die Prinzessin ist, die Moses fand. Ja oder nein? Logisch. Also ist da irgendein Beweis in Ägypten, dass Hatschepsut vielleicht diejenige ist, die Mose fand? Und die Bibel sagt, dass Mose die Gelegenheit hatte, um Pharao zu werden. Er war im Palast Pharaos, er war angesehen als Sohn, angenommener Sohn, weil die Tochter hatte ihn aufgenommen. Und die Bibel sagt, er hat es abgelehnt. Also möglich wäre es, dass er hier, als er so knapp über 20 Jahre alt war, hier hätte Pharao werden können und es abgelehnt hat. Und dass der Mann von Hatschepsut, mit dem sie verheiratet war, er dann den Stuhl Pharaos übernahm. Und der hieß Thutmose der Zweite. Er lebte nicht sehr lange und er war vielleicht so ein bisschen ein komischer Typ. Er hatte so außereheliche Beziehungen und er hatte auch einen Sohn bei einer anderen. Hatschepsut selber konnte wahrscheinlich keine Kinder haben. Und er hatte einen Sohn, einen ganz wichtigen Sohn, wie wir sehen werden. Und als er starb, nur 4 Jahre nachdem er den Thron bestieg, dann konnte der nächste Pharao übernehmen. Also wiederum hätte Mose hier Pharao werden können, 2 Gelegenheiten. Und als da kein Pharao war, er hat also sich geweigert wahrscheinlich, hat Hatschepsut selber den Thron bestiegen. Also wir haben eine weibliche, einen, muss man fast sagen, einen weiblichen Pharao. Denn ein Pharao als die Wiedergeburt des Sonnengottes musste männlich sein. Also die weiblichen Pharaos, die es gab, so wie Hatschepsut, die werden aufgezeichnet mit Bart. Ganz wichtig. Aber da war ein anderer. Und der andere war der außereheliche Sohn Thutmose des Zweiten. Und der hieß natürlich Thutmose der Dritte. Und der wurde auch auf den Thron gesetzt, gleichzeitig. Also 2 Pharaos regierten hier in Konkurrenz miteinander. Also die Geschichte lehrt, dass Hatschepsut und Thutmose, der uneheliche Sohn von Thutmose II, als Pharaos regierten gleichzeitig. Am Anfang hatte Hatschepsut die Regierung in der Hand, sie war die mächtigere, die größere Persönlichkeit. Und nachher wurde Thutmose die größere Persönlichkeit. Interessant, dass ein Zeitpunkt kommt in dieser Regierung, wo plötzlich alles aufhört. All ihre Hieroglyphen schweigen über Hatschepsut. Und ihre Bilder und ihre Gemälde in ihrem Tempel werden alle vernichtet. Jetzt normalerweise wollte man einen Pharao ausradieren aus der Geschichte, wenn er sich gegen die Religion erhob. Also hier ist was Interessantes. Hier ist ein Pharao, der geschichtlich ausradiert werden sollte. Der nächste Pharao hieß Amenhotep der Zweite. Jetzt Amenhotep II war der Sohn von Thutmose III. Sie haben gleichzeitig regiert, also 2 Pharaos gleichzeitig. Und zur Zeit des Exodus ist es interessant, dass dieser Pharao, Amenhotep II, der Sohn von diesem unehelichen Sohn Thutmose III., zufälligerweise in Palästina war, wenn sie sich auflehnen, gegen die Regierung zu unterdrücken. Einen Aufstand zu unterdrücken. und er kehrte heim im Juni 1450. Jetzt, wann war der Auszug nach der biblischen Geschichte? Im März, 17. März 1450. So, er kehrte heim knapp 3 Monate danach. Jetzt, die ägyptische Geschichte lehrt, dass dieser Pharao, als er zurückkam, eine Wut im Bauch hatte. Er hat sämtliche Städte in seinem eigenen Land vernichtet. Er hat sämtliche Tempel zusammengeschlagen. Er hat wie ein Wilder getobt, als er zurückkam. Wieso? Wer weiß, vielleicht war sein Vater nicht mehr da. Vielleicht waren alle Sklaven, die ihm dienen sollten, nicht mehr da. Vielleicht war seine ganze Armee, die zurückgeblieben war, nicht mehr da. Vielleicht war er aus einem guten Grund sauer. Naja, wir werden gleich sehen. Der nächste Pharao, sehr interessant, der hieß Thutmose IV. Das ist der zweitälteste Sohn von Amenhotep. Also dieser Pharao hatte 2 Söhne. Und der zweitälteste Sohn wird der nächste Pharao. Jetzt, wer wird logischerweise der nächste Pharao? Der älteste Sohn oder der zweitälteste? Der älteste wird Pharao. Wieso wird der zweitälteste Sohn von Amenhotep II der nächste Pharao? Ist es nicht möglich, dass der älteste Sohn nicht mehr da war? Denn die Bibel sagt, dass die erstgeborenen Söhne, was ist mit ihnen passiert? Sie sind in der 10. Plage gestorben. Denn Pharao hatte so ein Dekret gemacht, alle Söhne tot, und Gott hat vergolten, hat gesagt, wenn ihr nicht, er hat ihnen aber noch eine Wahl gegeben, wenn ihr nicht das tut, dann. So, eigentlich haben sie gesagt, versuch's mal. Und dann ist es passiert. Also, das ist die Reihenfolge dieser Dynastie. Wir haben einen Pharao, der genau an demselben Tag, wo die Bibel sagt, dass dieser Auszug stattfand, starb. Wir haben eine Geschichte von einer weiblichen Persönlichkeit, eine Prinzessin, die hieß Hatschepsut. Wir haben einen zweitältesten Sohn anstatt einen Erstgeborenen. Sehr interessant. Hier ist dieser Riesenpharao, nämlich Thutmose III., der Pharao, der regierte. Und er war ungefähr so alt wie Mose. Denn als Mose aufgenommen wurde in Pharaos Haus, war Hatschepsut natürlich mit dem anderen, der nachher Pharao wurde, schon verheiratet. Und der uneheliche Sohn war wahrscheinlich auch schon ungefähr da. Also sie waren so ungefähr gleich alt. Hier zeigen sie Thutmose III., wie er alle seine Feinde Assyrien und all die Länder ringsrum so alle beieinander an den Haaren aufrafft und sie, zerschlägt. Und hier zertritt er die Armee mit seinen Füßen. Also so werden die Pharaos dargestellt, ohne Fehler. Nur um zu zeigen, dass das auch nicht eine ersonnene Hierarchie ist. Hier ist Time Magazine, hat es so auch aufgezeichnet, Hatschepsut, Thutmose III. Und sie sagen hier, dass sie war die weibliche Pharao und das war der uneheliche Sohn ihres Mannes. Also genau so, wie es gelehrt wird. So nur interessenhalber, eine Amun-Priesterin hier, um zu zeigen, was für ein Kultus das eigentlich war, dieser Amun. Und nach diesem Geschehen, so wie ich es erklärt habe, kam eine neue Zeitperiode, eine sogenannte Amarna-Periode. Der nächste Pharao nach Thutmose IV., der Zweitgeborene, der hieß Amenhotep III. Und in dieser Zeit, also gerade zu dieser Zeit, wo dieses große Ereignis stattfand in Ägypten, müsste man doch meinen, dass so eine gewaltige Tat ein Einfluss hatte auf die Psyche des Menschen, ja oder nein. Und wir sehen etwas ganz Besonderes. Amenhotep III, ein Pharao, der noch im Heidentum des Glaubens an Amun und all diese Dinge verfallen war, ändert seine Gedanken. Aber es kommt noch nicht zu einem Bruch. Sein Sohn, der hieß Amenhotep IV, Amenhotep, Amun ist zufrieden, der ändert seinen Namen. Jetzt, wenn man den Namen geändert hat, dann war das ein Zeichen, dass man auch die Religion geändert hat. Denn der Name stand ja für die Gottheit. Und er ändert seinen Namen zu Akhenaten. Und dieser Pharao war verheiratet mit Nefertiti, die Schöne. Und er hatte 6 Töchter und eine, die sehr interessant ist, ist seine Tochter, die hieß Ankhensenpaten. Also jetzt im Stadt Amen, Amun, verändert alles sich nach Aten. Also es wird Akhenaten, es wird Ankhensenpaten und er gründet eine ganz neue Stadt. Er zieht raus aus Luxor, das ist, wo all die Heidentempel war, und er gründet eine neue Stadt und er nennt sie Akhenaten. Akhetaten. Also Akhenaten, Ankhensenpaten, Akhetaten, alles endet in Aten. Und wer war dieser Aten? Das war eine neue Gottheit. Und er hatte einen Schwiegersohn, der war mit Ankhensenpaten verheiratet. Und das wurde der nächste Pharao und der hieß Tutankhaten. Aber er änderte seinen Namen. Und wie änderte er seinen Namen? Er änderte ihn nach Tutankhamun. Also was ist hier passiert? Die Religion hat sich gewechselt. Für eine kurze Zeit nach dem Exodus ändert die Religion sich und sie verschiebt sich zum Atenismus. Und direkt danach, eine Generation später, schiebt sie sich wieder zurück zum Amonismus. Und Tutankhamun, Tutankhamun, wird eines der bekanntesten Pharaos. Nur für kurze Zeit hat er regiert. Eine ganz tolle Geschichte. Hier ist etwas versteckt. Hier ist ein Geheimnis. Das wollen wir uns näher betrachten. Diese Schönheit ist niemand anders als Hatschepsut. Es gibt nur ganz wenig von Hatschepsut. Denn alle ihre Bilder, alle die Gemälde, die es gab über Hatschepsut, sind rausgekratzt aus den Mauern. Als ob man sie aus der Geschichte herausschreiben wollte. Diese Frau, hier hat sie ihren Pharaobart. Sie war ein natürlich als Mann angesehen, wenn man konnte sonst nicht Pharao sein. Musste eine ganz große Persönlichkeit gewesen sein. Hier ist ihr Mortuary-Tempel, der heißt Deir el-Bari. Und hier ist alles, was da war von ihr, vernichtet. Das Einzige, was man fand, man hat Löcher gegraben und hat die Statuen da reingeschmissen, die Bilder, und es zugedeckt. Und von diesen hat man so ein paar, die noch übrig bleiben. Im Ägyptischen Museum in Berlin habe ich dieses gefunden und es dann auch da fotografiert. Also ganz toll. Hier ist ihr Tempel, so wie er aussieht. Jetzt, das ist nicht dieser Pharao, von dem ich reden will, aber es ist eine Mumie. Und Thutmose, der Dritte, der Pharao des Exodus. Wenn man nach Ägypten geht und man geht zum Ägyptischen Museum, dann ist da eine Mumie und unten drunter steht Thutmose, der Dritte. Interessant. Jetzt, die Bibel sagt, was ist mit Thutmose, dem Dritten, passiert? Er ist wo vernichtet worden? Im Roten Meer. Die ganze Armee ist bedeckt, wahrscheinlich mit einem Turbodit. Weg, so wie wir es in der Geologie gesehen haben. Und diese Mumie liegt da als Pharao. 2 Wissenschaftler, Harrison Weeks, haben diese Mumie untersucht und festgestellt, dass da was ganz Interessantes ist an dieser Mumie. Sie gehört nämlich einer Person in den 20er Jahren, also eine junge Person, die da als Mumie verkleidet wurde. Nicht vergessen, dass wenn ein Pharao starb, dann wurde der ganze Haushalt Pharaos auch getötet. Denn wer sollte ihm denn im Jenseits dienen, wenn er seine Arbeiter nicht mitnehmen konnte? Also ein ganz gefährlicher Job, um für einen Pharao zu arbeiten. Wenn der starb, war es vorbei. Also gab es viele Leichen, mit denen man rumspielen konnte als Mumie. Logisch, ne? Und hier ist eine Leiche, eine Mumie von einem 20-Jährigen. Aber dieser Pharao, als er starb, musste wie alt gewesen sein? 80. Also wir haben eine Fake-Mumie. Sie ist nicht die Mumie des ursprünglichen. Und das ist wissenschaftliche Tatsache. Harrison Weeks haben das veröffentlicht. Das ist Tatsache. Also Punkt Nummer 1. Hatschepsut, alles verschwindet. Punkt Nummer 2. Hier ist eine Mumie, die anders ist, als sie sein sollte. Bisschen weiter. Hier ist eine Stela zwischen den Beinen des Sphinx angebracht. Da steht sie. Und darauf steht was ganz Interessantes. Hier von vorne gesehen, da ist sie. Hier zwischen den Beinen soll Thutmose der Vierte. Das war der Sohn, könnt ihr euch entsinnen, von Amenhotep dem Zweiten, der Sohn von Thutmose den Dritten. Der Zweitgeborene soll sich da hingelegt haben und da soll viel Staub gewesen sein, also viel Sand durch den Wind da hineingeführt. Und auf der Stela, hier steht geschrieben, auf dieser Stela, Thutmose, wenn du, der zweitgeborene Sohn Amenhoteps, wenn du so lieb bist, um den Sand hier zwischen meinen Beinen zu entfernen, dann werde ich, Sphinx, dafür sorgen, dass du Pharao wirst und nicht der Erstgeborene. Ha! Also eine Sphinx sagt, wenn du den Sand wegnimmst, dann bist du Pharao und nicht der Erstgeborene. Ist es möglich, dass so wie die Russen sagen, unsere Explosion hat wunderbar funktioniert, hier geschrieben wird, wie sollen wir den Nachkommen erklären, dass der Erstgeborene nicht Pharao wurde, weil er in der 10. Plage vernichtet wurde? Also wir schieben erstmal eine falsche Mumie rein, dass wir wenigstens eine Leiche haben, denn die Person ist weg. Und zweitens schreiben wir hier auf, dass der Zweitgeborene wird Pharao, weil die Sphinx es so wollte. Ist das nicht irgendwie genug Beweise? Im Grabkeller von Tutankhaten, der nachher Tutankhamun wurde, Tutankhamen, ist da ein aufgezeichnetes Bild von einer Vernichtung einer ganzen Armee in Unterwasser. Und wenn man da durchgeht, man darf es leider nicht fotografieren, dann wird behauptet, so ganz still, wir mögen das Bild eigentlich nicht, denn es beweist eigentlich die Geschichte in der Bibel von einem Exodus. Also Amenhotep III, das ist der Pharao, der nach diesem Zweitgeborenen an die Regierung kommt. Kurz danach verschiebt sich etwas in der Religion. Man verschiebt die Religion auf Athenismus. Und der nächste Pharao, der nächste Amenhotep, ändert seinen Namen, könnt ihr euch erinnern, nach Akhenaten. Und plötzlich ändert sich die ganze ägyptische Kunst. Hier, dieser Pharao wird aufgezeichnet, so wie er ist. Eine Schönheit war er nicht. Hier wird er aufgezeichnet mit einem ziemlichen hässlichen Gesicht und einem dicken Bäuchchen da. Und dieser Pharao bringt Realismus zurück in die Kunst. Die vorigen Pharaos, großartig, Frauen da unten, ganz winzig und unwichtig. Athenismus wird heute in vielen Büchern behauptet, war ein Glaube an die Sonne und die Sonne wurde angebetet. Eigentlich sind da Wissenschaftler, Archäologen, die glauben zu verstehen, dass die Sonne gar nicht angebetet wurde, sondern dass ein Wesen angebetet wurde, das alles geschaffen hatte, die Sonne auch. Und Akhenaten schreibt ein Gedicht, worin da Zeilen sind, die mit den Psalmen von Mose übereinstimmen. Wieso schreibt Akhenaten in seinem Gedicht Zeilen auf, die Mose zitierte? Er schreibt zu Gott, er schreibt zu dem Gott Mose und nicht zu Amun. Haben sie sich so geändert, dass für eine kurze Zeit sie den Gott Mose angeboten haben, angebetet haben, ist das, warum Hatschepsut ausradiert wurde? Sie war die Stiefmutter Mose. Hat sie vielleicht diesen Glauben akzeptiert und darum hat man sie beiseite geschoben? Interessant, Akhenaten, Nefertiti, ihre Bilder, ihre Aufzeichnungen werden auch vernichtet. Und wir haben nur so ein paar Brocken übrig. Hier sehen wir Akhenaten mit seiner Frau Nefertiti. Und, hoho, was ist hier los? Sie ist fast genauso groß wie er. Realismus. Wir sehen ihn aufgezeichnet in einem Familienzustand. Unmöglich vorher. Hier sitzt er mit seinen kleinen Kindern auf dem Schoß und er küsst sie. Und da sitzt Nefertiti ihm gegenüber auch mit kleinen Kindern auf dem Schoß. Sie hatten ja 6 Töchter, wovon die eine Ankensempaten war. Realismus. Ist es möglich, dass der hier mit dem kleinen dicken Bauch gesagt hat, hör mal, ich möchte nicht aufgezeichnet werden als irgendein gewaltig großer Pharao. Male mich mal und zeichne mich mal, wie ich bin. Ich bin ein normaler Mensch und ich bete Gott an. Die Bilder, die wir von Nefertiti haben, sind schon großartig. Das sind die paar, die übrig sind. Der Rest ist alles vernichtet. Also Ramses, der heute so in das Bild hineingebaut wird, passt überhaupt nicht zu dieser Geschichte. Und ich glaube, da sind genug Sherlock Holmes Zeichen, dass das Exodus genauso geschah, wie die Bibel sagt. Aber es ist in der Geschichte versteckt. Dieser Pharao, der hieß ja erst Tutankhaten. Als Akhenaten weg war und ausradiert wurde, kamen sie zu diesem Mann hin und sagten zu ihm, du hast eine Wahl, du kannst Pharao werden, aber du änderst dich wieder. Du wirst wieder Tutankhamun und nicht Aten. Und er tat es und ihr kennt die Geschichte. Nicht lange hat er gelebt. Hier ist sein Stuhl, sein Regierungsstuhl, da ist noch das Zeichen Atenismus drauf. Hier ist seine Frau Ankensempaten. Nach seinem Tod blieb nur noch Ankensempaten übrig. Und Ankensempaten hatte nichts mehr. Ihr eigenes Volk hat sie nicht unterstützt. Warum nicht? Weil sie vielleicht geprägt war noch von Atenismus? Ist das eine Möglichkeit? Sie schrieb einen Brief an die Hittiten. So nebenbei gesagt, die Hittiten war ein Volk, wo die Kritiker gesagt haben, die hat es nie gegeben. Steht nur in der Bibel, Hittiten. Wer hat schon je was von den Hittiten gehört? Heute wissen wir, dass die mächtigen Länder der Welt, sogar die Ägypter, waren eine Zeit lang den Hittiten untertänig. Und sie schreibt an die Hittiten und sagt, hilf mir bitte, schick mir einen Mann, den ich heiraten kann, damit ich unter eurem Schutz stehe. Und das wurde geleugnet. Also die große Geschichte von Tutankhamun, eine tragische Geschichte. Also graben wir ein bisschen weiter in der Geschichte. Hier sind die berühmten Ebla-Tafeln. Das ist Cuneiform-Reiten, Keilschrift. Ist das richtig? Keilschrift? Ich denke ja. Und die kann man heute natürlich auch entziffern. Und in diesen Tafeln, in diesen berühmten Ebla-Tafeln, steht aufgeschrieben, was vorher nie irgendwo bekannt war, außer in der Bibel. Hier wird erzählt von Sodom und Gomorra. Hier wird erzählt von Abraham. Hier wird erzählt von Isaak. Hier werden die geschichtlichen, biblischen Persönlichkeiten in Keilschrift aufgezeichnet. Sonst waren sie nirgendwo, außer in der Bibel. Also so wie der Spaten die Erde umdreht, so kommt die Wahrheit heraus. Sogar hier, beim Toten Meer, die Schriftrollen des Toten Meers, da ist ein kleiner Junge einmal rumgelaufen mit einer Herde, wo sie vielleicht Drogen an einem Schaf festgemacht haben. Und so haben sie die Drogen über die Grenzen gebracht und so ein Schaf ist verloren gegangen. Er hat es gesucht, er hieß Mohammed Ed-Dieb, hat sich einen Stein genommen, in die Höhlen reingeschmissen, um zu schauen, ob da irgendwo so ein Bock oder Schaf da rausrennt. Und da hörte er, wie Ton zerbricht. Und dann haben sie natürlich diese Schriftrollen entdeckt, die berühmten Schriftrollen. Und lange, 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 lange Jahre wurde darum diskutiert, ob sie die Bibel stützen oder nicht. Sämtliche Schriftrollen sind gefunden, außer das Buch Esther, denke ich, wenn ich mich richtig entsinne. Und sie haben festgestellt, dass das, was die Essener hier aufgeschrieben haben, die waren natürlich nicht mehr auf der geraden Linie, sie waren schon etwas in den Okkultismus verfallen und sie waren Gnostiker, aber die Bibel haben sie als gnostisches Verzeichnis genau kopiert, so wie die alten Schriften waren. Sie suchen aber natürlich jetzt Wahrheit nicht in den Zeilen der Bibel, sondern zwischen den Zeilen der Bibel. Und man hat geglaubt, jetzt endlich werden wir sehen, dass die Bibel, die wir heute haben, nicht mehr gültig ist, dass sie wesentlich geändert ist. Die Jesaja-Schriftrolle identisch. Die Daniel-Schriftrolle war abwesend. Über die Daniel-Schriftrolle hatte man viel zu sagen gehabt. Ja, Daniel ist ja in zwei Sprachen geschrieben, Aramäisch und Hebräisch und. Und das ist in dem einen Zeitalter und das ist in dem anderen Zeitalter. Hier haben sie gefunden, das Stückchen, wo die Sprachen von einer zur anderen übergehen. Er hat Aramäisch geschrieben, als es ging um die Regierungen der damaligen Zeit, und er hat Hebräisch geschrieben, als es ging um die Stifthütte und alles, was mit Gott zu tun hatte. Interessant ist, sie haben gesagt, dass das Aramäisch ein altes Aramäisch ist, also Daniel ist lange geschrieben nach den Ereignissen, die da aufgezeichnet sind. Hier haben sie festgestellt, dass das Aramäisch eigentlich aus der persischen Zeit kommt, also das Alter des Buches Daniels wird zurückversetzt genau in die Zeit, wo die Bibel sagt, Daniel gelebt hat. Also circa 600 vor Christus zur babylonischen Zeit. Und die Voraussagungen von all den Königreichen, die kommen sollten, waren also wahrhaftige Prophetien. Immer wieder wollen sie die Bibel runterdrücken und vernichten, aber die Steine lügen nicht und auch diese alten Lederschriften lügen nicht. Genau so, wie sie da sind, so ist unsere Bibel heute. Ich nehme euch schnell nach Baalbek. Hier haben wir so einen Einklang in der Religion, wie sie sich nach ägyptischer Zeit so wendete. Die gleichen Gottheiten bekamen andere Namen, aber behielten die gleichen Eigenschaften. Und so haben wir die verschiedenen Tempel, die großen Venustempel und die großen Säulen, die hier gebraucht wurden. Hier war ein Riss in dieser, darum haben sie nicht gebraucht. Unheimlich Mühe haben sie sich gegeben, der Venustempel und dann der berühmte Bacchus-Tempel. Und auch die Zeichen, die da drauf sind, sind sehr interessant. Wir können sehr viel lernen über die jetzige Zeit in diesen Zeichen. Hier im Bacchus-Tempel gab es Schlüssel. Schlüssel waren sehr wichtig, um die Tür des Himmels oder die Tür der Unterwelt aufzuschließen. Vögel, sehr wichtig, Symbole des Sonnengottes, der Pfau, ein Symbol der Sonne, so wie der Adler auch. Dann die Strahlen der Sonne, ganz wichtige Sonnengott-Anbetungssymbole. Die Freiheit der Sexualität, die Göttin, die imprägniert wurde durch den Sonnengott und der heilige Geschlechtsverkehr, der damit zusammenging. Und natürlich, diese Religion stammt eigentlich von Babylon. Und hier in Babylon haben die Israeliten natürlich eine gewaltige Lehre empfangen. Die babylonischen Keilschriften erzählen von einer Flut und haben wieder behauptet, ja, aber das war doch vor Mose das Buch schrieb. Heute sehen wir, es ist wahrscheinlich so, dass das, was Mose schrieb, prominent an erster Stelle ist und sich unterscheidet von all diesen Schriften. Das Buch Mose zeigt es anders. Es zeigt auf einen Gott, wo hier eigentlich andere Eigenschaften hinzugefügt wird. Interessant von Babylon ist zum Beispiel, dass sie auch ein Gesetz haben. Hier ist das Gesetz von Hammurabi. Der hat das Gesetz direkt empfangen, so wie Mose auch, von Shamash, der Sonnengott. Und da sind Aufzeichnungen, die eigentlich sehr hochinteressant sind, aber sich wiederum unterscheiden von dem Gesetz Gottes. Es scheint, als ob zwei große Religionen sich ständig treffen und im Kampf miteinander stehen. Die Gottheiten in Babylon, hier haben wir wieder die Flügel des Adlers, die Wiedergeburten. Da ist das Zeichen von Shamash und das Sonnenzeichen. Wir können nachher darüber reden. Die Bibel sagt, dass das ursprüngliche Babel gebaut wurde durch Nimrod. Aber dass das glorreiche Babel gebaut wurde durch Nebukadnezar. Und die großen Gelehrten haben gesagt, nein, nein, das war nicht Nebukadnezar, das war Nabopolassar. Das ist doch logisch. Das konnte nicht Nebukadnezar gewesen sein, denn Nabopolassar hat regiert. Naja, die Bibel sagt, dass es aus Steinen gebaut wurde, aus Backsteinen. Und genauso haben sie es gefunden. Als es entdeckt wurde, haben sie es ausgegraben und genau wie die Bibel es beschrieben hatte, so war es. Und hier in den Steinen war das Siegel von wem? Niemand anders als Nebukadnezar. Also wieder mussten sie auf die Nase schauen. Ist das nicht das große Babel, welches ich zum königlichen Wohnsitz erbaut habe, durch die Stärke meiner Macht und zu Ehren meiner Herrlichkeit? Daniel 4, Vers 30, wo es geht um Nebukadnezar und hier der Siegel Nebukadnezars. Sein Vater hatte sich entzogen, er war sehr religiös geprägt und ist sozusagen ins Kloster, wenn man das so nennen kann, gegangen und hat den Thron seinem Sohn übergeben. Nabopolassar hatte geschrieben, zur Zeit, als Marduk mir befiel, den Turm von Babel zu bauen. Turm von Babel? Das war ja noch so eine lächerliche Geschichte, die durch die Zeit immer schwächer wurde und nicht mehr auszubessern war, befahl er mir, sein Fundament in der Mutter Erde zu gründen, wobei die Zinnen in den Himmel reichen sollten. Also hier ist eine Geschichte, die genau mit der Bibel übereinstimmt. Nebukadnezar schreibt in diesen Keilschriften, um das Etamananki zu erheben, sodass es den Himmel erreicht. Etamananki, Turmbau zu Babel. 92 Meter war er hoch. Die Mauern von Babylon waren 62 Meter hoch. Sie waren 26, glaube ich, Meter weit. Sie waren enorm. Und jedes Gebäude hatte eine andere Farbe. Die Mauern waren blau, das waren gebackene glasierte Fliesen ist das richtige Wort. Die anderen waren gelb und rosa und dann die Schlösser waren weiß. Es war muss eine prächtige Stadt gewesen sein. Und dann kommt Jesaja und sagt, also soll Babel, das Schönste unter den Königreichen, die herrliche Pracht der Chaldäer, umgekehrt werden vor Gott, wie Sodom und Gomorra. Diese mächtige Stadt sollte wie Sodom und Gomorra vernichtet werden. Dass man binnenfort nicht mehr da wohne, noch jemand da bleibe. Für und für. Gott sagt, in Babylon, im alten Babylon, wird niemand mehr wohnen. Je. Jetzt, wenn man Gott verkehrt beweisen möchte, ist doch eine einfache Sache. Bau Babylon wieder auf. Und haben sie es versucht? Oh ja, sie haben es versucht. Ein König nach dem anderen hat versucht, um Babylon wieder aufzubauen. Der letzte, der großartig das versuchte, war Alexander der Große. Hat es aber nicht geschafft. Er ist gestorben. Und anstatt, dass die Stadt gebaut wurde, haben seine 12 Generäle sich so gestritten, dass sie die ganze Stadt fast weggeschleppt haben und anderswo Städte gebaut haben. Die Bibel sagt, es wird nicht wieder bebaut werden und Eulen sollen da wohnen und Strauße und Feldgetier und Babel soll zum Steinhaufen und zur Wohnung der Schakale werden und zum Wunder und zum Anpfeifen, dass niemand darin wohne, Jeremia 51, 37. Gott spricht und Gott hat gesagt, wenn ich es sage, dann ist es so. Hier könnte man es prüfen. Der Herr hat den Mut der Könige Medien erweckt, denn seinen Gedanken stehen wieder Babel, dass er sie verderbe, Jeremia sagt das auch. So spricht der Herr zu seinem Gesalbten, zum Kores. Mehr als 100 Jahre vor seiner Geburt nennt die Bibel den Namen dieses Königs, der die Stadt vernichten werden. Nur hier kommen die Medo-Persen und nehmen diese Stadt und regieren aus dieser Stadt. Und wir wissen, dass die Bibel dann redet über einen nächsten König, der soll Belsasar geheißen haben und dass zu seiner Zeit Kores kam und die Stadt übernahm. Und die Kritiker haben wieder gesagt, Belshazzar gab's nicht. Gab's nicht, gab's nicht. Naja, sie haben die Steine gefunden, die Keilschriften, wo drauf geschrieben steht, dass dieser Belshazzar regierte und dass sein Vater ihm die Macht übergeben hat. Das war Nabonides. Na, die Geschichte lehrt, wie Kores, und das ist der berühmte Kores-Zylinder, diese Stadt eroberte. Und es steht hier aufgeschrieben und die Geschichte lehrt es. Und wenn man die Menschen da fragt, wieso wohnt ihr nicht da, dann sagen sie, es ist uns unheimlich da. Wir wollen unsere Zelten nicht da aufbauen. Also die Bibel hat es vorher gesagt, genauso ist es geschehen. Die Bibel beschreibt die Stadt und wenn man sie heute betrachten will, geht man am besten nach Berlin ins Pergamonmuseum und schaut sie sich an. Fantastisch. Vieles, was da war, ist wiederhergestellt in Berlin. Naja, Saddam Hussein hat versucht, die Stadt auch wieder aufzubauen, hat ein bisschen Kriegsprobleme bekommen. Hier ist das Museum in Pergamon. Der babylonische Löwe, so nebenbei gesagt, darüber haben die Kritiker sich auch lustig gemacht. Heute, Tatsache, die Archäologie hat so viele Löwen ausgegraben als Symbol Babylons. Und das sind die ursprünglichen Fliesen, die da gebraucht wurden, um diese Dinge zu zeigen. Nur die Bibel hatte gesagt, diese Stadt ist aus Backsteinen gebaut, nicht aus großen Steinbrocken. Und wie steht's hier? Sie ist aus Backsteinen gebaut. Die Bibel sagt, der Turmbau zu Babel, der Etemenanki, aus Backsteinen und Asphalt. Wie haben sie es gefunden? Backsteinen und Asphalt. Ist die Bibel historisch korrekt? Nicht nur das, sie sagt, diese Stadt sollte vernichtet werden, nie wieder bewohnt worden. Ist sie prophetisch korrekt? Wie steht es mit Ägypten? Historisch korrekt oder die sogenannte historische Aufzeichnung von was passierte, ist die korrekt? Also da sind die Backsteine. Sie zeigen uns, dass es wirklich so war. Es war eine Stadt, so wie die Bibel sie beschrieb. Jetzt hier ist eine andere interessante Stadt. Das ist eine Insel. Und die Bibel hat recht viel zu sagen über diese Stadt auch. Sehr interessant. Sie waren ein Volk, das sehr viel Handel trieb. Sie waren ein Seevolk. Und dies sind die Überreste auf einer Insel. Diese Stadt heißt Tyrus. Aufgepasst, was Hesekiel sagt. Siehe, ich will viele Heiden über dich heraufbringen. Und sie werden die Mauern von Tyrus zerstören und seine Türme abbrechen und ich werde seine Erde von ihm wegfegen und es zu einem kahlen Felsen machen. Na, wenn einer heute aufstehen würde in Nürnberg, sagen wir mal auf dem Hauptmarkt und sagt, Gott hat gesprochen, er wird Nürnberg vernichten und er wird es beiseite fegen und einen kahlen Fels machen, was würde man mit ihm machen? Ich denke, man würde ihn in die Klapskiste stecken, ja oder nein? Aber die Propheten gehen noch weiter mit dieser Stadt. Oh, so ein bisschen was Interessantes. Wiederum die gleiche Religion, der Sonnengott, da ist das Zeichen des Sonnengottes, den sie anbeteten. Und wiederum die Sonnensymbole einer Sonnen. Dreieinigkeit, wenn man es so nennen konnte. Die Ägypter hatten auch die Sonnengott-Dreieinigkeit, Isis, Horus, Seb. Und hier haben wir auch die Symbole des Männlichen, der Sonnenscheibe, der Halbmond, das weibliche Zeichen und der Stern, die Wiedergeburt der Sonne, der Sohn Horus. Also wieder verkleidet eigentlich die gleiche babylonische, ägyptische Religion. Hier haben wir die Priester der damaligen Zeit auf diesen Steinen geprägt. Hier haben sie den Hut Dagons auf. Das war der Fischgott und die Verehrung davon. Hesekiel 26, Vers 5 schreibt, ein Ort zum Ausbreiten der Netze wird es sein mitten im Meer. Der Prophet sagt, dass die Stadt ins Meer geschmissen wird. Denn ich habe geredet, spricht der Herr, Jehova, und es wird den Nationen zur Beute werden. Also was für eine Stadt haben wir denn hier, wenn die Bibel sagt, sie soll ins Meer geschmissen werden? Das ist nicht die ursprüngliche Stadt Tyrus. Das ist eine Inselstadt. Die ursprüngliche Stadt war auf dem Festland. Und da war sie unbesiegt für lange, lange Zeit. Sie hatte solche guten Festungen, man kam nicht an die Stadt heran. Nebukadnezar, als er die damalige Welt so besiegte, hat diese Stadt, diese ursprüngliche Stadt, besiegelt. Und die sind immer wieder ausgerastet mit ihren Schiffen und haben sich eine Inselstadt gebaut. Endgültig war Nebukadnezar mit der Sache, hat er keine Geduld mehr, und dann hat er die ganze Stadt zertrümmert. Und da lag sie in Trümmern, aber die Einwohner Tiros haben hier weiter gewohnt auf der Insel. Hier ist der berühmte Nebukadnezar-Zylinder. Ezekiel schreibt weiter: Sie werden dein Gut rauben und dein Handel plündern, deine Mauern werden sie abbrechen und deine feinen Häuser umreißen und werden deine Steine, Holz und Staub ins Wasser werfen. Also der Prophet ist jetzt total durchgedreht. Er sagt, die ganze Stadt mit Staub und Holz und allem Möglichen wird ins Meer geschmissen. Jetzt, hieran können wir prüfen, ob dieses Wort ein festes, glaubwürdiges Wort ist, ja oder nein. Wie ist diese Inselstadt besiegt worden? Der nächste König, der die damalige Welt so da in dieser Umgebung regierte, nach den Medo-Persien, war Alexander der Große. Alexander der Große kam und diese Inselstadt wollte sich nicht ihm unterstellen. Ezekiel hat weiter gesagt in Kapitel 26, 14, und ich werde dich zu einem kahlen Felsen machen, ein Ort zum Ausbreiten der Netze, und es wird nichts weiter passieren als das. Heute Netze, Wasser, Stückchen der Stadt stecken da raus, und das ist genau, was da passiert. Alexander der Große kam zu dieser Insel hin und hat seine Schiffe da reingeschickt, aber die waren so klug. Diese Phönizier, die haben da Pfeiler, scharf gemachte, ins Meer eingesenkt, dass wenn die Schiffe kamen, sie zerrissen und sie versenkten. Und sie konnten nicht durchkommen zu der Insel. Also Alexander hat ein Schiff nach dem anderen verloren. Und dann hat er sich überlegt, wie soll ich diese Stadt erobern, wenn ich nicht mit einem Schiff an sie herankommen kann. Und dann kam ihm der Gedanke, oder vielleicht einer seiner Generälen, und sagt, da liegt doch ein riesen Trümmerhaufen, den Nebukadnezar damals zerschlagen hat. Da liegt die Stadt Tiros. Wieso nehmen wir nicht die Stadt und schmeißen sie ins Meer und bauen eine Straße? Da marschieren wir eben dahin, wenn unsere Schiffe nicht hin können. Und er hat seiner Armee Auftrag gegeben, die haben die ganze Stadt weggeputzt, den Staub gebraucht, um aufzufüllen, und einen Gehsteig gebaut. Zu dieser Stadt hin hinmarschiert und sie erobert. Also die ganze Stadt Tiros wurde circa ein Viertelmillennium nach der prophetischen Aussage ins Meer geschmissen. Steht Gottes Wort fest, ja oder nein? Heute natürlich ist die Inselstadt Teil des Festlandes, denn es ist eingeschlammt worden, dieser Gehsteig. Und so haben wir genau das, was die Bibel sagte. Mayer's Ancient History schreibt, Alexander der Große verwandelte Tiros nach ihrer Besiedlung in eine Ruine, 332 nach vor Christus. Sie wurde nie mehr aufgebaut. Der größere Teil der ehemaligen Riesenstadt ist heute so glatt wie ein Felsen, wo Fischermänner ihre Netze zum Trocknen ausbreiten. Genau wie die Bibel es gesagt hatte. Genauso ist es geschehen. Jesaja 46. Gedenke des Vorigen. Also schaut zurück in die Vergangenheit und prüft anhand der Bibel, ob das, was da steht, Wahrheit ist, ja oder nein. Denn ich bin Gott und keiner mehr, ein Gottesgleichen nirgend ist. Der ich verkündige zuvor, was hiernach kommen soll, und verlängst, ehe denn es geschieht, und sage, mein Anschlag besteht und ich tue alles, was mir gefällt. Geschichtlich, die Geschichte von Ägypten, die Geschichte von Babylon, die Geschichte von Tiros, was da vorhergesagt hätte, das hört sich hirnverbrannt an. Und trotzdem hat es sich wortwörtlich erfüllt. Also wer da nicht Vertrauen kriegt zum Wort Gottes, der wird es nie bekommen. Und warum reden wir über diese Dinge? Damit, wenn wir nächste Woche zu einem anderen Thema kommen, was sagt Gott über was jetzt passiert und was in der Zukunft passiert, wow, dann ist es wichtig, dass wir wissen, dass das Wort, dass es glaubwürdig ist. Die letzte Stadt, wo ich euch gerne hinnehmen möchte, ist eine ganz tolle Stadt. Und hier haben die Kritiker auch gesagt, die Stadt, die hier in der Bibel steht, hat nie existiert. Das ist die Stadt Petra. Petra heißt Fels. Die Bibel hat diese Stadt beschrieben als eine Felsenfestung, wo alles aus Stein rausgehauen ist. Keine gebaute Stadt, eine Stadt in den Bergen aus dem Stein herausgeschnitten. So eine Stadt gibt's nicht, hat man behauptet. Rein biblisch, diese Stadt hat noch mächtig regiert, zur Zeit Jesu Christi zum Beispiel. Denn Herodes war verheiratet mit der Tochter des Königs von Petra. Und Herodes hat sie natürlich entfernt und lieber die schöne Frau des Philippus zu sich genommen. Das ist so eine Nebensache. Naja, hier ist ein Gehsteig durch diese Stadt und sie war unbekannt. Tausende Jahre, die Stadt war verloren. Keiner wusste, nur die Bibel. Nur die Bibel, das einzigste Buch in der ganzen Welt, das diese Stadt nannte. Niemand konnte sie finden. Und dann kam ein Wissenschaftler mit dem Namen Bukat und er verkleidete sich als ein Scheik und durch die Völker da wurde ihm dann diese Stadt gezeigt und so wurde sie bekannt. Obadjas schreibt, siehe, ich habe dich klein gemacht unter den Nationen, du bist sehr verachtet, der Übermut deines Herzens hat dich verführt, der du in Felsenklüften auf hohen Sitze wohnst und in deinem Herzen spricht, wer wird mich zur Erde hinabstürzen, wenn du dein Nest auch so hoch baust wie der Adler. Und wenn du zwischen die Sterne gesetzt wäre, ich werde dich von da herabstürzen. Hier ist diese Kluft, wo man hindurchgeht, dieser Sick. Und wenn man da durchkommt, nach ganz langer Zeit, findet man das als erster Blick. Das ist der berühmte El-Kasna-Tempel. Das war ein Tempel für wen? Niemand anders als die Göttin Isis. Es war die Schatzkammer der Göttin Isis. Also die Religion, hat sie sich geändert? Nein, ist noch immer die gleiche. Die Göttin Isis, der Gott Osiris und der Sohn Horus. Das war die Religion. Und dieser Sonnengott forderte Blutopfer. Er forderte, dass ein Lebewesen geopfert wird. Der Al-Kasna-Tempel ist natürlich berühmt. Der ganze Tempel ist nicht nie gebaut worden, sondern ist mit dem Hammer aus solidem Stein herausgeschlagen worden. Da ist die berühmte Schatzkammer. Man hat früher geglaubt, hier oben wird viel Gold gefunden, man hat aber nichts gefunden, ist also schon längst geplündert. Und die Steine innen drin sehen so aus, man braucht nicht streichen, sieht herrlich aus. Jeremia schrieb über diese Stadt, deine Furchtbarkeit und der Übermut deines Herzens haben dich verführt, der du in den Felsenklüften wohnst, den Gipfel des Hügels innehast, wenn du dein Nest auch hochbaust wie der Adler, werde ich von dort dich herabstürzen, spricht Jehova. Und Edom, also die Edomiten haben hier gewohnt, das waren die Nachkommen Esaus, soll zum Entsetzen werden, gleich der Umkehrung Sodom und Gomorra und niemand da selbst wohnen und kein Mensch darin weilen. Also wiederum, Gott sagt, keiner wird da wohnen. Heute ist die Stadt bewohnt? Nein, sie ist leer, genau wie die Bibel sagt. Hier sind die berühmten Gräber der Reichen damals. Hier ist das berühmte Amphitheater. Wenn man da starb, da wollte man keine Langeweile haben. Also hat man ein Grab gekauft, gerade über das Amphitheater, mit dem Loch da, damit man als Leiche auch noch was zu sehen hatte, was interessant war. Ich weiß nicht, ob die lebendig waren, vielleicht mit Wascherklammern dahin kamen. Vielleicht hat es nicht mehr so gut geduftet da. Aber so war's. Hier sind all die Gräber und hier ist das riesige Amphitheater. Die waren so gut gebaut, man stellt sich da unten hin und redet ganz leise und die Akustik ist fantastisch. Also so sieht Petra aus. Es ist ja eine sehr bekannte Stadt, alles aus dem Felsen herausgeschlagen. Und hier, dieser hohe Hügel, ein Esel hier von einem Führer da, der nur für kurze Zeit da wohnt. Und das hier, ein ganz wichtiger Berg. Das ist, was man ein Umm el-Bayrak nennt. Das ist ein hoher Platz. Und das ist der bestbehaltene hohe Platz in der Welt. Das ist der Platz, wo geopfert wurde an diesem Sonnengott. Und es musste immer eine Magd sein, ein junges Mädchen. Also einmal im Jahr musste dieser Sonnengott beruhigt werden. Die gleiche Religion war in anderen Teilen der Welt auch, die Azteken in Südamerika. Heute noch werden sie da hochgeführt und zum Teil geopfert, sie verschwinden. Junge Mädchen verschwinden heute noch in okkulten Situationen und man findet sie nie. Diese Religion ist nicht tot. Die ist nicht tot, sie lebt. Und Gott hat immer scharf gewarnt gegen diese hohen Plätze, diese Opferplätze und hat gesagt, wenn ihr sie findet, vernichtet sie. Und einmal im Jahr ist der hohe Priester dann hier hochgewandelt bei diesen Treppen und das junge Mädchen, das auserwählt wurde, um den Gott wieder für eine Zeit zufriedenzustellen, musste dann mit den Priestern hier hoch. Und die Geschichte zeichnet das genau auf, wie das passierte, was da geschah. Und the sacrificial high place steht hier. Und wenn man da hochkommt, sieht man schon die Säulen. Da sind zwei Sonnensäulen. Das waren die zwei Gottheiten, Dushara und El-Uzza. Und die sind Symbole der Gottheit, der weiblichen und der männlichen Gottheit. Und dann hat man diese Säulen, die natürlich auch wieder einen Geschlechtseinschlag haben, betrachtet und wenn die Sonne aufstieg und die Sonne die Spitze erleuchtete oder der Schatten in eine bestimmte Richtung fiel. Sie haben diese Säulen zum Beispiel aufgebaut und das Tor hingestellt, das die Säule ist männlich, das Tor ist weiblich und wenn die Sonne aufkommt, fällt der Schatten in das Tor und dann kann man ja sehen, was das alles bedeutet. Und somit wird die Befruchtung der Frau durch den Sonnengott dargestellt. Und dann in diesem Zustand, in diesem heiligen Befruchtungszustand, muss das Blut fließen als Symbol des Sterbens und der Auferstehung des Sonnengottes. Das junge Mädchen wurde hier auf dieser Tafel hingelegt und dann hat man die Sonne beachtet und der Priester stand mit dem Messer und vier Priester, einer in jeder Hand und jedem Fuß und wenn die Spitze der Sonne da aufkam, wurde das Messer reingesteckt, die Brust wurde aufgerissen und das Herz wurde rausgeholt, es musste noch klopfen. Das Herz wurde dann hier in eine Scheibe hineingelegt. Und das Blut musste noch rausspritzen aus dem Herz und das Blut rinnte dann hier in das heilige Wasserbecken. Und wenn das Blut in das heilige Wasserbecken floss, dann wurde es gereinigt und das Volk hatte den Schutz des Sonnengottes wieder für ein ganzes Jahr. Das war die Religion. Das war die Religion eines Gottes, der Opfer der Menschen und Werke erwartete, und junge Mädchen wurden geopfert in dieser Steinstadt. Sie ist heute leer, nicht wegen Krieg, aber weil die Ökonomie sie vernichtete. Die Routen haben sich geändert. Im Gegensatz zu dieser Religion sagt die Bibel in Johannes 14, Vers 1 und 3, euer Herz erschrecke nicht, glaubet an Gott, glaubet an mich. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, so wollte ich zu euch sagen, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, so will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, dass ihr seid, wo ich bin. Ein Gott, der sagt, ich liebe euch, gegenüber einem Gott, der sagt, schlachte mir jährlich eine Jungfrau, wenn ihr nicht meinen Zorn fühlen wollt. Zwei große Unterschiede. Die Religion der Hebräer war eine Religion, wo ein Lamm geschlachtet wurde. Das Lamm steht für jemand anderem. Das Lamm ist ein Symbol eines göttlichen Erlösers. Das Lamm Gottes, Johannes sagt, siehe das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt wegnehmen würde. Zwei Religionen treffen sich. Eine, ich erlöse mich durch das Opfer, das ich bringe. Die andere, ich werde erlöst durch das Opfer, das vom Himmel herabkommen wird. Und hier, wenn man oben auf diesem Mount El Bayrak steht und man richtet die Augen so über die Täler hinweg, an der anderen Seite ist ein anderer Berg und obendrauf so eine weiße Spitze. Interessant, nach geschichtlicher Überlebenden, was da geredet wird darüber, Überlieferung, ist das Grab Aarons. Also wir stehen hier mit zwei Religionen gegenübereinander. Das Grab Aaron, der hohe Priester, der vermittelte als Vorbild, als Beispiel, als Typus für einen anderen hohen Priester, der für uns vermitteln würde und der auch tätig war mit dem Lamm, das steht für einen Erlöser, der kommen sollte, gegenüber das andere System. Zwei Religionen. Wir haben jetzt gesehen, dass die Bibel geschichtlich wirklich Tatsachen bringt. Die ganze Geschichte des Auszugs, die ganze Geschichte, die mit Sodom und Gomorra und mit Abraham und Isaak aufgezeichnet steht in der Bibel und nur da bekannt war, finden wir in den Steinen der Archäologie. Wir haben gesehen, dass Gott gesagt hat, lange vor dem Geschehen, das und dieses und jenes wird passieren. Und genau wie er es gesagt hat, wenn es auch noch so unwahrscheinlich war, so wie mit Tyrus zum Beispiel, genau so ist es geschehen. Wir sehen, dass Gott sich bemüht um unser Wohlsein. Wir sehen, dass er eine Heilsgeschichte sogar im Alten Testament hat. Und er möchte unsere Augen richten auf eine Zukunft. Und das Buch Petrus sagt, wir haben das prophetische Wort und ihr tut gut, wenn ihr euch danach richtet. Ich möchte euch einladen, in den Vorträgen, die jetzt kommen werden, dass ihr mit mir zusammen, nicht jetzt mehr in die Vergangenheit hineinschaut, aber mit mir zusammen in die Zukunft hineingeht. Und wir werden das Wort nehmen, so wie es steht. So steht es geschrieben. Ist es so? Ist es nicht so? Wo stehen wir in der heutigen Zeit? Wohin führt all das, was in der Welt passiert, uns? Ist es wichtig, dass wir es wissen? Wir müssen informiert sein, wenn wir in den Tagen, in denen wir jetzt leben, überhaupt eine Beziehung zu diesem Gott haben möchten.